Butzbach zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Eine blühende Kleinstadt mit rund 2000 Einwohnern. Handwerker und Kaufleute haben sich in der Stadt angesiedelt. Berichtet wird von über 180 Berufen. Gerber, Wollweber und Tuchmacher verkaufen ihre Waren auch in den umliegenden Märkten. Monika Knifke, Historikerin und Stadtführerin in Butzbach.
Wir haben eine wohlhabende Stadt, die an den damals bekannten Handelswegen liegt. Der Mensch des Mittelalters musste reisen, entweder als Kaufmann, als Handwerker, um seine Waren anzupreisen, Arbeitsgerät, Materialien einzukaufen, oder er musste als Gläubiger pilgern. Und da lag Butzbach an der Pilgerroute zum Kloster Arnsburg oder zum Kloster Schiffenberg bei Gießen.
Und das brachte Reichtum, denn die Gäste ließen Geld in der Stadt. Politisch war die Stadt gleich mehreren Herren unterstellt. Neben dem Landgrafen von Hessen, derer von Eppstein-Königstein, Solms-Münzenberg und Solms-Braunfels. Zur gleichen Zeit in Wittenberg. Martin Luther veröffentlicht seine 95 Thesen, in denen er insbesondere den Ablasshandel scharf anprangert.
In Butzbach gab es zum Beispiel den Kardinal Raimund Perudi, der 1502 war. Es gab einen richtigen Ablasstourismus. Die Menschen sind ihm gefolgt, fast wie dem Rattenfänger von Hameln.
Die Kunde von Luthers Thesen verbreitet sich auch in Butzbach schnell. Und auch die Butzbacher haben die Auswüchse des ursprünglich als Almosengaben verstandenen Ablasshandels kennengelernt.
Es war schon ziemlich bekannt, diese großartige Hofhaltung, die dahinter steckte, kostete natürlich auch Geld, sodass in diesem Fall ein Drittel des Ablasshandels alleine für die Hofhaltung draufging. Das hat man in Butzbach gesehen und gehört, welch vornehme Herren hier waren und wie sie gelebt und getafelt haben.
Und auch in Butzbach begannen sich, wie auch in anderen Landesteilen und Fürstentümern, reformatorische Gedanken auszubreiten. Anno Domini 1525, so steht es im Butzbacher Kirchenbuch, hat eben Kaspar Wenix angefangen, das Evangelium am allerersten zu predigen.
In der Markuskirche wurde ihm das Recht zu reden verboten. Er ist dann in einen Baum gegangen, hinter dem Griedeler Tor. Und dort, wo jetzt der Friedhof ist, aus einem Baum heraus, dass ihn ja alle sehen und hören.
Die geistliche Vorherrschaft in Butzbach hatten zu dieser Zeit die Brüder vom gemeinsamen Leben, ihrer Kopfbedeckung wegen gemeinhin als Kugelherren bezeichnet. Die sahen sich überwiegend durch die reformatorischen Ideen in ihrer Existenz bedroht. Aber das galt nicht für alle Kugelherren. Dr. Dieter Wolf, Stadthistoriker und Leiter des Butzbacher Museums.
Heinrich Dietz, genannt Rockenberger, war Feuer und Flamme für die evangelische Bewegung, blieb weiterhin erstmal Kugelherr. Und der ist dann auf einmal ganz plötzlich gestorben. Und bei seiner Trauerfeier, Grabfeier, hat ein hessischer Beamter ganz offen gesagt, und das waren viele, die so dachten, das geht nicht mit rechten Dingen zu, der ist mit Gift ermordet worden.
Ein Todesfall, dessen Ursachen nie abschließend geklärt werden konnten. Nach dem Tod Rockenbergers 1529 kam es zu Aufruhr durch die überwiegend protestantisch gesinnten Butzbacher, der Anfang vom Ende der Kugelherren. Landgraf Philipp unterstützte die Sache des Protestantismus in Butzbach.
Landgraf Philipp hat dann in den folgenden Jahren erlaubt, in seinem Schloss dürfte Kaspar Wenix dann predigen. Und praktisch dort ist der erste evangelische Gottesdienst in Butzbach über eine gewisse Zeit gehalten worden.
Doch der Landgraf hatte nicht die entscheidende Stimme in kirchlichen Dingen. Erst nach dem Tod von Graf Eberhard von Eppstein-Königstein wird in Butzbach 1536 der erste evangelische Pfarrer Nikolaus Dettelbach berufen. Damit war Butzbach endgültig protestantisch geprägt. Zu den Folgen der Reformation in Butzbach noch einmal Monika Knifke.
Durch die Reformation ist die Gottesdienstordnung eine andere geworden, die Liturgie ist eine andere geworden, die Musik kam in den Vordergrund, es hat nicht vorne jemand gestanden, sondern die Gemeinde wurde mit einbezogen. Wenn Sie an unseren Gottesdienst denken, es ist ein Dialog, ein Zwiegespräch. Und dann natürlich auch die Form des Abendmahls. Es hat sich einiges verändert und ich behaupte, geblieben ist für uns bis heute eigentlich die Bedeutung und Wichtigkeit der Musik. Wenn Sie gerade auch in unsere Markuskirche gehen, ohne Orgel wäre sie halb so schön und der Gottesdienst auch.